das, was ich einfach so erlebt habe die letzten Jahre, ist, dass der wenigste Teil der Menschen, die ich persönlich kenne, die Fleisch essen, auch ein Tier töten würden. Und viele von denen sehr tierlieb sind, Haustiere haben und all sowas. Und es tut, glaube ich, einfach weh, mit diesem krassen Thema konfrontiert zu werden, mit dem man sich selbstbewusst nicht konfrontiert. Und deswegen ist das eine ganz krasse Abwehrhaltung, die da in den Menschen, glaube ich, einfach entsteht, weil sie wollen es wirklich nicht sehen und wissen, weil wenn sie sich mehr damit beschäftigen würden, dann glaube ich, müssten sehr viele Leute ihren Lebensstil anpassen, um mit einem guten Gewissen weiterzuleben. Und das sind viele Leute einfach nicht gewillt zu tun.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute stampfe ich durch den Wald, aber nicht alleine, sondern mit Bianca Heinicke. Manche von euch kennen sie vielleicht noch unter der früheren Insta-Adresse Bibis Beauty Palace oder YouTube war es auch. Ach, ich bin schon mitten in der Vorstellung drin, Bianca. Du machst so viele verschiedene Sachen, beschäftigst dich mit veganer Ernährung, mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit ganz, ganz vielen Dingen. Wie würdest du dich selber bezeichnen?
Oh, das ist also erstmal Hallo.
Okay.
Das ist sehr, sehr schwer. Also wirklich, ich finde das schwer, das irgendwie so zu kategorisieren. Aber du hast so ein paar Überbegriffe schon sehr gut genannt. Ich würde sagen, ich beschäftige mich mit vielen Themen rund ums Leben und versuche einfach Dinge zu finden, die mir gerade gut tun, die meines Erachtens wichtig sind, um ein gutes, gesundes und erfülltes Leben zu leben. Und da gehören solche Dinge mit rein, die du gerade zum Beispiel aufgezählt hast.
Also es klingt auf jeden Fall spannend. Und bevor wir da tiefer einsteigen, frage ich dich mal nach deinem schönsten Walderlebnis. Weil wir gehen, das muss man gerade dazu sagen, Hintergrundgeräusche, wir gehen hier durch einen echten Regenwald, nämlich den Wald in Wershofen, hier rund um die Waldakademie, und es ist hier, ja, es hat ordentlich geschüttet, es regnet auch weiter und selbst wenn es aufhört, tropft es von den Bäumen weiter, also wundert euch nicht über die Hintergrundgeräuschkulisse, das ist jetzt ein Regenwald und da müssen wir durch.
Also Regenwald ist ein gutes Stichwort. Ich habe sehr viele schöne Walderlebnisse, muss ich sagen, also ich bin früher mit meinen Eltern sehr oft in den Wald gegangen und ich kann mich an eine Sache zum Beispiel erinnern. In Belgien, meine halbe Familie kommt so aus Belgien, da waren wir sehr oft, da gab es einen schönen Wald und da war eine Lichtung und ich weiß leider nicht, wie die Pflanze heißt, aber wenn man da hochgegangen ist, war eine riesen Lichtung voll mit blau-lilanen Pflanzen, also nicht Pflanzenblumen.
Ja.
Ich weiß leider nicht, wie die heißt, aber das war so, 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 so schön. Da kann ich mich dran erinnern, dass das immer ganz besonders für mich war dort. Und ich war mal in Panama, ich weiß nicht, ob das dann wirklich ein Regenwald war, das könntest du mir vielleicht besser beantworten.
Ich war da noch nicht, ich kann es leider auch nicht sagen.
Ich bin da auf jeden Fall durch den Wald spaziert und habe oben in einem Baum ein Faultier gesehen, was ich sehr lange beobachtet habe. Und das war wirklich auch irgendwie ein sehr besonderer Moment.
Passt ja zum Thema Entspannung,
ne? Ja,
und
genau.
Meditation. Wer weiß, genau. Vielleicht meditieren Faultiere ihr ganzes Leben lang und wir denken einfach nur, die werden sehr lahm.
Ja, das kann auch sein.
aber ist Tatsache so, wenn man mal auf das Faultier eingeht, wenn Lebewesen generell mit Energie sparsam umgehen, dann haben sie in der Regel eine höhere Lebenserwartung, ne? Und also Tiere, die sich schnell bewegen, die verbrauchen halt viel Energie, müssen ständig fressen, die Gefahren steigen und so weiter. Also von daher passt ein Faultier zum Thema Meditation eigentlich ganz gut. Da versuchen wir ja zumindest mal zeitweise ein bisschen runterzukommen. Und damit wäre ich auch schon mal bei der ersten grundlegenden Frage. Du hast ja ein sehr bewegtes Leben geführt, führst es natürlich immer noch, aber da hat sich einiges geändert. Ne? Also früher, wenn wir nochmal an das von eben anknüpfen, Bibis Beauty Palace, da war ja wirklich viel los. da ging es nicht im Schwerpunktthema, aber war automatisch damit verbunden, ein Leben in Luxus. Und dann gab es noch eine Funkpause und jetzt startest du anders.
Ja.
Also Thema vegane Ernährung, Meditation, Achtsamkeit und diese ganzen vielen Dinge. Wie ist es dazu gekommen? Weil das ist ja schon ein krasser Unterschied.
Das stimmt, das ist ein sehr krasser Unterschied. Also wie du eben schon gesagt hast, es gab eine lange Pause. Die war, glaube ich, knapp 2 Jahre lang, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und in der Zeit ist natürlich sehr viel passiert. Also ich bin ja damals aus einem privaten Umbruch, sage ich jetzt mal, in diese Pause geschlittert. Und es ist dazu gekommen, weil mein Körper mir das einfach ganz laut gerufen hat. Also das war gar keine bewusste Entscheidung. Im Gegenteil, es stand so viel noch an, eigentlich beruflich, dass ich mir das hätte überhaupt nicht erlauben können zu diesem Zeitpunkt. Aber mein Körper hat mir so dolle signalisiert, dass ich jetzt sofort mit allem aufhören muss. Und dieses Gefühl in mir, das ist so stark geworden, dass ich gesagt habe, okay, ich kann gar nicht anders, als darauf jetzt zu hören, und habe alles abgesagt, alles beendet von heute auf morgen. Und das war auch gar nicht eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich bleibe jetzt 2 Wochen weg, ich bleibe 2 Monate weg, ich bleibe 2 Jahre weg. Das war alles völlig unklar in mir, weil ich in dem Zeitpunkt gemerkt habe, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin und was ich wirklich möchte, wie ich mir mein Leben wünsche. Ich habe mich ja damals von meinem Ex-Mann getrennt und wir sind damals sehr, sehr früh zusammengekommen. Ich war 16, er war 15. Und dann haben wir ja fast 13 Jahre zusammen verbracht und auch sehr früh angefangen, zusammen selbstständig zu arbeiten. Und das war so eine intensive Zeit, dass ich, glaube ich, in dieser Zeit nicht immer die Möglichkeit hatte, meine eigene Identität wirklich zu finden und auszuleben. Weil man irgendwie eins war. Und das ist natürlich schön in einer Beziehung, aber irgendwo glaube ich auch nicht richtig, wenn das Ganze so eng verschmolzen ist. Und dann stand ich plötzlich da alleine und musste diese ganzen Fragen erstmal für mich klären. Und ich habe dazu auch ganz damals, das war mein allererster Beitrag, den ich dann veröffentlicht habe auf Instagram, das war am 1.1. Ja, dieses Jahr, ne, 24, da habe ich auch mal versucht, in Worte zu fassen, welche Fragen da in mir aufgekommen sind und mit welchen Themen ich mich beschäftigt habe und mich wirklich angefangen, neu kennenzulernen. Bin dann auch in Therapie gegangen, um wirklich sehr viel in mir aufzuarbeiten. Und so ist es irgendwie gekommen, dass ich natürlich einmal sehr, sehr viel Zeit hatte, mich mit all diesen Themen und mit mir zu beschäftigen, herauszufinden, wer bin ich überhaupt, was möchte ich, hat mir mein altes Leben gefallen, wenn ja, was daran oder was hat mir nicht daran gefallen. Und dementsprechend bin ich ganz vielen Fragen auf den Grund gegangen, habe angefangen, sehr, sehr, sehr viele Bücher zu lesen, mich mit sehr vielen Themen auseinanderzusetzen. Und es war wirklich so, ich habe ein Buch in die Hand genommen. Ich weiß leider jetzt spontan nicht mehr, was das erste Buch war. Und immer wenn das zu Ende war, ist automatisch das nächste Buch zu mir geflogen quasi. Ohne dass ich aktiv danach gesucht habe, was aber völlig auf dem anderen aufgebaut hat. Also das war wirklich krass. Und ja, irgendwie ist das dann so entstanden, dass ich mich mit all diesen Themen beschäftigt habe. Und ich würde jetzt mal sagen, das Gespräch hatte ich nämlich gestern mit jemand anderem, dass das ja nicht neu gekommen ist. All diese Dinge und die Interessen und diese Wissbegierde, was all diese Lebensthemen angeht, die waren ja schon viel, viel länger in mir. Ich konnte sie nur nicht ausleben und habe einfach gar nicht darauf gehört. Ja,
ja,
das war jetzt eine sehr lange Antwort.
Nein, 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 das ist eine spannende Antwort. Sagen wir mal, ich lebe ja ein bisschen anderes Leben, wobei ich ja schon mal so ein bisschen reingucken durfte. Du bist ja auch sehr viel gereist, ständig wechselnde Orte, natürlich auch Termindruck.
Ne, ganz kurz, es ist so wunderschön hier, das muss ich aber wirklich kurz sagen.
Ja, also ich hoffe, das ist natürlich für die Leute, die den Podcast schneiden, für das Team vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber ich sehe es genauso. Also dieses, ja, muss man vielleicht wirklich mal beschreiben, du hast vollkommen recht. Wir laufen jetzt hier gerade durch einen älteren Laubwald, Teile davon gehören auch zu dem Schutzprojekt, zu dem Urwaldprojekt, was wir hier haben in Wehrshofen. Und das ist so leicht diesig, nebelig, so ein bisschen mystische Stimmung. Der Regen rauscht runter. Ja, also das ist vielleicht für den Ton. Sorry, nochmal ans Team. Vielleicht ein bisschen herausfordernd. Und für uns hier ist das total schön. Ne? Also ich hatte echt zuerst überlegt, Mensch, ob wir das im Podcast-Studio bei uns machen in der Waldakademie. Aber das ist doof. Du bist ja extra rausgekommen, damit wir einen Waldspaziergang machen.
Ja.
Deswegen finde ich auch cool, dass du dich darauf einlässt. Und das ist ja immer so, wenn man da mal draußen ist, dann ist es schön. Ne? Also von drinnen sieht Regen immer doof aus und draußen nicht.
Das stimmt, ja.
Aber ich wollte nochmal darauf zurückkommen. Also ich selber bin ja fast jeden Tag im Wald. Wir wohnen ja auch im Wald in einem Forsthaus. Und ich durfte aber mal zwischendurch, als das damals mit dem Buch Das Geheimleben der Bäume so völlig abgedreht ist, mal so ein bisschen in deine alte Welt reinschnuppern. Ne? Das heißt, viel unterwegs und also der Höhepunkt war sozusagen der Kinofilm Das Geheimleben der Bäume. Da hatte ich dann Chauffeur mit Limousine und wir sind da 2 Wochen lang kreuz und quer durch Deutschland gefahren, so 2 bis 3 Städte pro Tag und ich wusste nachher gar nicht mehr, wo sind wir überhaupt, wo waren wir gestern. Also Luxus in Anführungszeichen, ja, es wurde einem der Hintern hinterhergetragen.
Ja.
Man wurde bis vors Kino gefahren, es wurde sich ums Essen gekümmert, auch für zwischendurch. Und wenn man irgendwas, ich habe meine Zahnpasta nicht, schwupps, ist jemand losgespurtet, hat die gekauft.
Ja.
Hört sich sehr luxuriös an, in Wirklichkeit habe ich hinterher gedacht, ey, wo bin ich überhaupt, was passiert hier gerade? Und habe gemerkt, ja, das sieht von außen interessant aus. Also ich fand es auch sehr interessant, aber es ist etwas, was ich, glaube ich, gar nicht aushalten würde. Und so, wenn ich das richtig beurteile, deine Sichtweise zu interessieren, hast du das ja sehr viel länger so gelebt, ne?
Ja, also natürlich nicht so intensiv, in Phasen auch so, wie du beschrieben hast, aber definitiv habe ich ein schon sehr extremes und luxuriöses Leben gehabt, bin sehr viel rumgereist und habe mir auch sehr viel Luxus gegönnt. An Gegenständen sowie auch an Services. Und aus meiner damaligen Perspektive betrachtet, ist das natürlich ein gigantischer Lebensteil gewesen. Denn ich habe angefangen mit YouTube, da war ich 19. Und ich war so jung und unerfahren und habe natürlich so wenig auch erlebt mit 19. Und ich weiß nicht, wie es bei dir damals war oder wie es bei euch ist, aber natürlich in diesem Alter schaut man irgendwie, was kann man erreichen im Leben und irgendwie sucht man sich Vorbilder. Und das ist schon natürlich ein riesengroßer Reiz, sowas zu erleben. Und wenn das dann anfängt, dass man die Möglichkeiten bekommt, sowas zu erleben und sich solche Dinge zu gönnen, dann ist das erstmal also bei mir war das so, es ist erstmal eine große Aufregung und irgendwie was ganz Positives. Und dann kommt der Punkt irgendwann, wo es zur Normalität wird. Und das ist furchtbar.
Und okay, warum? Warum ist das furchtbar? Also ich glaube, ich erahne es, aber trotzdem würde ich es gerne mal von dir hören.
Also ich glaube, der Mensch ist darauf aus, immer weiter zu wachsen, auf welche Art und Weise auch immer. Und bei mir war mein Leben damals getrimmt, zu arbeiten. Ich habe für meine Arbeit gelebt und meine Arbeit hat von mir gelebt. Und in meinem Kopf gab es natürlich sehr schöne und freizeitmäßige Momente, die aber immer mit der Arbeit verknüpft waren. Und dementsprechend, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich gerade sage.
Ja, also warum das, also als du dich dran gewöhnt hast,
ach so, ja, genau.
Wurde es, ich weiß nicht, ob du furchtbar gesagt hast, aber irgendwas unangenehm.
Ja, genau. Du willst immer weiter streben, oder bei mir war das so, und versuchst immer mehr und immer größer zu werden. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, ey, ich bin hier in einem Leben, was ich mir niemals erträumt hätte. Ich kann mir finanziell alles leisten, was ich möchte. Ich muss auf nichts verzichten. Ich bin frei, ich arbeite selbstständig. Und auf der einen Seite hast du dich an all diese unfassbar krassen Sachen gewöhnt und sie sind, wie gesagt, zur Normalität geworden. Das heißt, du wertschätzt sie gar nicht mehr so sehr und siehst diese ganzen Sachen gar nicht mehr so intensiv. Auf der anderen Seite kannst du eigentlich nicht weiter wachsen, außer es wird sehr ungesund. Und das war dann bei mir irgendwann auch so, dass du dich wirklich an Dingen orientierst, wie, also das hört sich jetzt wirklich doof an, aber es gab Gespräche im Team damals, wo es hieß, ja okay, jetzt sind wir irgendwie in Deutschland die Größten in diesem Bereich und haben so viel erlebt und geschafft. Was ist das Nächste, wonach wir streben können? Okay, müssen wir uns international orientieren? Wer ist irgendwie am nächsten an der Zielgruppe dran? Kylie Jenner. Und dann denkt man in so überirdischen Dimensionen und man versucht immer weiter zu wachsen, anstatt sich irgendwann mal hinzusetzen und zu sagen, ey, ich bin sowas von zufrieden und es ist alles cool. Man kommt in so einen Strudel rein, der einen nicht mehr aufhört, sich zu bewegen. Und zwar immer weiter nach oben. Und ich weiß noch, kurz bevor ich aufgehört habe, dass ich auch ein Gespräch hatte, damals mit jemandem, wo ich gesagt habe, ey, ich will eigentlich gar nicht mehr. Ich habe alles, was ich mir jemals erträumt habe. Ich habe so viel Zeit auch da rein investiert und ich muss irgendwie langsamer machen und mehr auf die Pause, auf den Pauseknopf drücken und einfach mal genießen und überhaupt all die Dinge wahrnehmen. Das ist nämlich auch so ein Ding, das war so ein Haufen an Dingen, die ich da erlebt habe in so einer kurzen Zeitperiode. Jeden Tag kam irgendwie was Überkrasses dazu, dass man das überhaupt nicht realisieren konnte. Und ich glaube, dass ich in meinem Sterbebett immer noch nicht fertig damit bin, all diese Dinge wirklich zu realisieren, die ich da erlebt habe.
Ja, interessant. Also fühlt sich so an wie kneif mich mal und irgendwie ja, kann man es trotzdem nicht realisieren. Also weil du sagst, es war bei dir sicher anders. Also bei mir jetzt in dem Alter, ja, also wenn ich jetzt zurückdenke, als ich 19 war, haben mich eher andere Themen umgetrieben, weil damals gab es noch die Furcht, die ja teilweise heute wieder auftaucht, vor Atomkriegen. Wir haben gedacht, im Jahr 2000 ist alles zu Ende, wenn wir so weitermachen. Heute verbrauchen wir, glaube ich, als Menschheit das Vierfache an Ressourcen. Ne?
Wow.
Wir haben damals gedacht, also wenn wir so weitermachen wie Anfang der 80er Jahre, ist im Jahr 2000 alles zu Ende. Das waren so Sorgen. Und ich selber stamme aus einer Familie. Ich habe noch drei Geschwister, wo Geld halt immer sehr knapp war. Das wurde nicht thematisiert. Also wir sind auch in Urlaub gefahren, dann natürlich halt ein bisschen sparsamer. Also es war zum Beispiel so ein, das nennt sich, glaube ich, weiß ich gar nicht, Sozialwerksheim oder so. Das gehört, glaube ich, den Beamten zum Beispiel vom Bundesfinanzministerium, wo mein Vater gearbeitet hat. Und dann konnte man da quasi für Jugendherbergsgeld 3 Wochen auf Sylt in einer ehemaligen Kaserne übernachten. So, ne? Also ja. Wenn ich sage, ich habe meine Kinderurlaube teilweise auf Sylt verbracht, dann denkt man, wow, hier ist so Sansibar oder so. Nein, das war dann. Aber es war schön. Ne? Also so gesehen habe ich da nichts vermisst, aber trotzdem war Geld immer ein Thema. Ich habe zum Beispiel Fußball spielen. Ich habe das nicht lange gemacht, vielleicht auch deswegen, weil ich in den alten Skischuhen von meinem Urgroßvater aus Schlesien, die irgendwie die Flucht überstanden haben und mir übrigens auch viel zu klein waren, und so Lederdinger, eine Ledersohle auch, die man natürlich überhaupt nicht zum Fußballspielen nehmen konnte. Damit habe ich angefangen, Fußball zu spielen und bin natürlich deswegen auch gehänselt worden und habe dann relativ schnell wieder damit aufgehört. Also das war so das Grundthema. Und bei mir ist das, also wo das Geld jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt, einfach weil ich dann mehr verdient habe, das ist erst so vor 10 Jahren gekommen. Ne? Und das ist was, wo ich auch bis heute sage, es ist für mich so immer noch so surreal. Ne? Kann ich gar nicht begreifen, vor allem, weil ich vorher auch schon so gelebt habe, wie ich es eigentlich wollte, nämlich viel im Wald unterwegs zu sein. Jetzt habe ich natürlich einen ganz anderen Hebel. Ne? Das hat ja auch die Gründung der Waldakademie erleichtert. Wir haben da auch einen Gebäudebestand mittlerweile. Das konnte man natürlich dann machen oder eine gemeinnützige GmbH gründen, die sich um Umweltbelange kümmert. Aber es ist trotzdem komisch. Also das ist, glaube ich, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Aber ich habe bei mir, das ist halt erst so im Alter von, ja, muss ja nur rückwärts rechnen, 50 gekommen. Das ist dann ein kleiner Unterschied, ne?
Ja.
Als ob einen so eine Welle mit 19 überrollt.
Ja, das stimmt.
Und hast du dann zwischendurch überhaupt in der Zeit irgendeinen Naturbezug gehabt? Also wirklich im Sinne von, jetzt, ich meine jetzt nicht, sagen wir mal, Strandurlaub oder so, sondern wo du sagst, ich kann mich draußen erden, im Wald zum Beispiel?
Ich glaube, ich habe mich schon immer sehr wohl in der Natur gefühlt. Ich bin auch schon immer gerne spazieren gegangen.
Alleine oder mit deinen Eltern? Für mich war das nämlich ein Unterschied.
Ja.
Also mit Eltern, so also, am Wochenende, nee.
Ich habe damals so gut wie nie Zeit mit mir alleine verbracht.
Ah, okay.
Nie, wirklich. Das habe ich auch gelernt die letzten 2 Jahre, 2,5 Jahre, wie wunderschön es ist, einfach für sich zu sein und wie wichtig das auch ist. Also die Natur hat mich schon immer fasziniert und ich fand es immer wunderschön, draußen zu sein. Aber dass ich wirklich sage, hey, ich erde mich jetzt, ich gehe raus, ich brauche jetzt kurz Ruhe für mich, ich nehme diese Energie hier auf und so, das hatte gar keinen Raum in meinem Leben damals, dass ich mir solche Gedanken gemacht habe.
Das ist schade, ne? Also, wenn ich da an mich denke, ich bin mit dem Fahrrad rausgefahren, also ich hatte auch Freunde, ne? Man muss ja mal aufpassen, wenn man das so erzählt, ich war viel allein unterwegs, so ein Nerd. Nein, ich hatte auch viele Freunde, wir haben auch viel Quatsch gemacht, aber ich bin auch ab und zu mit dem Fahrrad rausgefahren an Kiesgruben, hab den Fröschen beim Quaken zugeguckt, so ungefähr, und bin auch viel durch den Wald gestromert, weil ich einfach unheimlich gern draußen war. Ne? Aber das ist, ja, wie gesagt, bei dir ja sehr abrupt gekommen, ne?
Du hast
vielleicht auch gar keine Zeit mehr dazu. Ne?
Ja, also als Kind war ich sehr, sehr, sehr viel draußen. Dann war es mir auch egal, ob es schneit, hagelt, gewittert oder was auch immer, ob es 35 Grad ist. Das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Ja klar, dann als diese Phase angefangen hat, hat man sich einfach in einem anderen Bereich irgendwie entdeckt. Andere Dinge waren wichtig. Ne? Man ist irgendwie erwachsen geworden und man hat plötzlich Möglichkeiten. Und es wird einem ja von der Gesellschaft oft auch suggeriert, wie man zu leben hat, ne, was wichtig ist, genug Geld verdienen, für sich sorgen, sich absichern fürs Alter. Und dann hat man sich da eine Möglichkeit aufgebaut, mit der man all das schafft, ohne eine Ausbildung zu haben, ohne ein abgeschlossenes Studium zu haben. Man kann über alles alleine entscheiden und dann will man diese Möglichkeit auch nicht gehen lassen und gibt seine ganze Kraft und Energie da rein. Dazu macht es dann auch noch Spaß, wird anerkannt von vielen, man ist erfolgreich. Und dann habe ich meine ganzen Ressourcen da reingesteckt. Vor allem, weil das natürlich auch eine Branche ist, die, ich glaube, das müsste jedem klar sein, dass man, obwohl, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt, aber für mich war es damals so, das hat irgendwann ein Ende. Ich kann das nicht machen, bis ich 80 bin. Das will ich natürlich auch nicht. Und dementsprechend muss man alles mitnehmen, was noch geht, weil das nichts ist, was man eben bis zum Ende machen kann. Und ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch dachte, was soll ich außer dem machen, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, wie alt bin und eben all diese Sachen wie Ausbildung, Studium und so nicht habe. Ich glaube, das hat mir auch damals ein bisschen Angst gemacht.
Ja, ich kann das gut verstehen. Wobei, ich glaube, das kann man so sagen. Also mittlerweile wirst du dir um Rente keine Sorgen machen müssen.
Ne, mittlerweile gucke ich auch anders auf die Sache drauf.
Ja, ja, und das vielleicht auch noch dazu. Und das, was du jetzt für dich erlebt hast, das ist ja eher bei Leuten, die so 40, 50 sind, dass die auch in eine Sinnkrise kommen und überlegen, sie möchten gerne was Sinnvolles machen, vielleicht auch die Zukunft mitgestalten, ne, und auf sich selber auch mehr Rücksicht nehmen. Diese Einsicht kommt ja bei vielen Menschen erst sehr viel später. Und ja, also bei dir hat das jetzt zum Beispiel auch darin gemündet, dass du dich mit dem Thema vegane Ernährung stärker beschäftigst. Was war der Auslöser für dich? Die Gesundheit oder die Tiere oder die Umwelt, oder da gibt es ganz viele Aspekte, ne?
Ja, also ich lebe ja jetzt seit, ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz genau zurückführen, ich würde sagen seit knapp 6 Jahren komplett vegan.
Ja.
Esse ich vegan, da muss man ja auch nochmal unterscheiden.
Ja, ja, genau, wegen so. Ledergürtel oder Schuhe, ja, oder so, genau. Weiter, ne? Oder Autositze.
Und damals bin ich erstmal vor dann wahrscheinlich 8 Jahren oder so auf vegetarisch umgestiegen, weil irgendwie, ich kann es auch nicht so richtig begründen, ich habe darüber tatsächlich auch einen Blogbeitrag geschrieben und habe mir da wirklich sehr viele Gedanken gemacht, als ich da im Schreibprozess war. Und ich kann das nur so beschreiben, dass ich eine Freundin hatte in meinem nahen Umkreis, die Vegetarierin war.
Ja.
Und wir haben noch nicht mal wirklich viel drüber geredet, aber nur die Tatsache, dass sie sich vegetarisch ernährt, hat mich irgendwie zum Nachdenken angeregt. Und ich glaube auch, dass ich mir zu dem Zeitpunkt keine tiefen Gedanken gemacht habe, außer wieder ein Gefühl, was in mir aufgekommen ist, dem ich nachgegangen bin. Und zwar, eigentlich brauche ich kein Fleisch und eigentlich möchte ich das auch nicht.
Ja.
Also habe ich von heute auf morgen gesagt, okay, ich lebe jetzt vegetarisch. Dann habe ich das einige Zeit gemacht. Dann kam mein Cousin in mein Leben, ein bisschen intensiver, der sich zu dem Zeitpunkt mit seiner Frau vegan ernährt hat und mich da auch echt sehr schön drüber informiert hat, mich an seinem Leben hat teilhaben lassen. Und ich fand das so interessant, dass ich gesagt habe, ey, wenn, dann kann ich es auch komplett machen und bin von vegetarisch auf vegan dann umgestiegen.
Und da taucht eine entscheidende Frage auf, nämlich, wie ist das mit dem Käse? Weil, also ich selber, wir essen zu Hause überwiegend vegan, aber überwiegend vegan heißt vegetarisch. Ne? Also es gibt ja kein bisschen vegan, weil das machen ja alle Leute, die zum Beispiel Nudeln mit Pesto essen.
Ja.
Also das heißt, wenn ich unterwegs bin, mir ist das ehrlich gesagt zu anstrengend, da was zu suchen und dann ist Käse mit an Bord. Ne? Mhm. Also ich sag mal Pizza Margherita oder keine Ahnung was, ne? Oder ein Gouda-Brötchen am Bahnhof.
Ja.
Weil da wird es echt schwierig und ich hab keine Lust, das zu kompliziert zu machen.
Ja.
Und es ist, ich glaube, Käse ist bei vielen der Knackpunkt, weil veganen Käse, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keinen gefunden, der mir richtig gut schmeckt.
Ja. Also, erstmal zu dem Punkt unterwegs dann auf vegetarisch umsteigen. Jeder muss das natürlich so machen, wie er das für richtig empfindet. Ja. Wenn ich jetzt überlege, wie ich es mache oder wie ich es auch früher gemacht habe. Früher habe ich sehr viel verzichtet. Das war kein schönes Gefühl. Heute mache ich es anders. Ich investiere gerne ein bisschen Zeit in Vorbereitungen, um nicht auf solche böse Überraschungen zu stoßen. Ich habe Hunger und Mist, hier gibt's nichts. Sprich, ich nehme mir dann entweder Essen mit oder informiere mich vorher. Es gibt ganz tolle Apps, zum Beispiel Happy Cow, wo man wirklich in jedem kleinsten Ort schauen kann, wo es vegetarische Alternativen auch gibt oder wer vegetarische Sachen auch anbietet.
Übrigens, nur ein kleiner Einschub, dass unsere Tochter, die ist ja auch vegane Ernährungsberaterin, die hat auch eine App, Herbivora heißt die, ins Leben gerufen. Da geht es genau um solche Sachen, ne? Dass man
super.
Also die überträgt zum Beispiel auch Gerichte, also typische Hausmannskostgerichte in vegan, ne, wo man sagt, geht eigentlich gar nicht. Also mit ne, Braten, Kartoffeln, Klöße, Soße, Rotkohl, keine Ahnung was. Weil letztendlich geht es ja darum, ne, den Übergang zu finden.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist total die große Schwierigkeit. Cool. Ne, weil man denkt ja, so Klassiker für Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben, wer vegan ist, ist Grünzeug.
Ja, genau. So, ja, was isst du denn außer Salat?
Ja, ja, genau. Und so ähnlich ist es ja in vielen Restaurants bis heute noch. Das ist so die Alternative. Entweder Pommes mit Ketchup oder ein Salatteller mit
Essigöl. Am besten ohne Soße, ja, genau. Ja, nee, also...
Das ist aber nicht, ne?
Nee, also erstmal, das habe ich für mich gelernt, einfach mich auf gewisse Situationen vorzubereiten, damit ich mich immer wohlfühle und immer für alles gewappnet bin. Und klar kann man jetzt sagen, boah, ist voll ätzend, voll viel Arbeit, aber ich investiere das gerne in mich, diese Zeit.
Ja.
So kann ich es eigentlich nur beschreiben. Und dann zum Thema Käse, also... Ich habe angefangen mit, wie du sagst, für diese Übergangszeit sehr viele Alternativprodukte zu kaufen und zu verwenden, weil ich natürlich an den Geschmack von tierischen Produkten gewöhnt war und mir das auch geschmeckt hat. Und dann ist das plötzlich alles weg. Und mir hat das sehr, 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 sehr geholfen, diese Alternativen zu haben für den Übergang. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich versuche sogar darauf zu verzichten, einfach viel weniger verarbeitete Lebensmittel zu essen und versuche immer mehr selber zu machen. Auch Käse haben wir schon selber gemacht.
Ja, genau, das ist, hast du mir bei unserem letzten Treffen schon erzählt. Was natürlich dann besonders cool ist, A, wenn man es kann und B, wenn man den Geschmack so anpassen kann, dass es einem halt selber schmeckt. Das ist ja doch völlig wurscht, ob alle anderen sagen, das ist der Käse. Was dann wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Ihr habt ja keinen, vermute ich mal in dem Bezug, keinen Geschmack, der sich von allen anderen so massiv unterscheidet. Ne? Nee. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn man das selber machen kann, ist es natürlich besonders cool.
Ja, genau. Also das hat natürlich Zeit und Arbeit in Anspruch genommen. Und ich muss sagen, eigentlich habe ich nicht es aktiv gemacht, sondern mein Freund hat es aktiv gemacht. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Und ich finde... Ja, ich glaube, dieses Thema, ja, aber wegen dem Käse kann ich nicht drauf verzichten, da sollte man nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, warum ist mir vegan Essen oder Leben eigentlich wichtig? Wie du schon am Anfang gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Gründe, warum man sich dafür entscheidet. Bei mir ist der Hauptpunkt, dass ich nicht möchte, dass für mich Tiere gequält, gefangen gehalten, getötet werden, in Gefangenschaft leben müssen, ausgebeutet werden. Das ist für mich der absolute Hauptgrund. Danach kommen natürlich auch so Sachen wie gesundheitliche Aspekte, ja. Umweltschutz und all solche Themen. Aber aus diesem Grund heraus würde ich lieber ein trockenes Brötchen essen, anstatt ein Brötchen mit Käse zu nehmen, weil es mir im Herzen wehtun würde, diese Käsescheibe zu mir zu nehmen.
Ja, ja gut, also das ist bei mir zum Beispiel anders. Ne?
Ja.
Und ja, also ich kann das gut verstehen, ne? Weil es ist natürlich inkonsequent, ne? Also von mir. Ne? Wobei ich, das ist ja auch immer so eine Frage, wo setzt man die Grenzen, wo wird es zu anstrengend.
Ja.
Und das ist bei mir eben so, ne, so gesetzt. Es ist natürlich auch ein heißes Thema. Ich weiß nicht, ob das wirst du vielleicht auch schon erlebt haben. Man setzt sich irgendwo hin zum Essen. Und wenn die Leute merken, man bestellt vegetarisch oder vegan, geht die Diskussion los.
Ja.
Oder? Wo man denkt, nee, ich möchte keinen bekehren, ich möchte einfach nur essen.
Ja, also ich finde das sowieso sehr krass, dass Veganern ja auch sehr oft vorgeworfen wird, ja, jetzt reibst du wieder allen unter die Nase, dass du vegan bist und willst darüber reden. Ja. Aber das kommt nicht von uns, sondern das kommt von den anderen, die daraus immer ein Thema machen.
Ja, genau.
Ja, nee, also kenne ich nur zu gut. Auch mit den engsten Leuten im Familienkreis.
Aber wir können hier nochmal gleich ein bisschen umdrehen, sonst sind wir nämlich gleich sehr tief im Wald. Ja, aber das sind die Sachen, wo ich denke, also für mich, ich möchte mein Leben halt so konsequent, wie es geht, leben. Das ist aber, ne, man sieht es ja in dem Punkt, so halb konsequent. Das ist für mich aber das, was gut auszuhalten ist. Anderes Thema wären zum Beispiel auch Urlaubsreisen. Also man kann ja überall auf entweder Tierleid oder aber auch auf Treibhausgasausstoß verzichten. Die Frage ist halt nur, wo ist die Grenze, wo das Leben anfängt, deutlich weniger Spaß zu machen.
Ja,
ne?
Ja. Klar, also ich finde das ein sehr schwieriges Thema. Mir wurde jetzt in vielen Beiträgen auch vorgeworfen, die ich so veröffentlicht habe, was ich doch alles nicht richtig mache. Dabei finde ich es so schade, dass das wahrscheinlich genau die Leute kommentieren, die wahrscheinlich auf sehr wenig in ihrem Leben achten. Und es ist einfach so, wenn man anfängt, irgendwas gut zu machen, dann wird man direkt für all das, was man noch nicht gut macht, kritisiert.
Ja.
Und ich finde das einen so schönen Ansatz, und das hatte ich auch in einem meiner Blogbeiträge geschrieben, wo es über vegan Leben geht, denn es gibt vegan Essen und natürlich auch vegan Leben, dass man darauf achtet, keine Lederprodukte mehr zu verwenden und so weiter und so fort. Da habe ich auch gesagt, ich finde, das ist ein Prozess in einem, der auch in mir ein Prozess war. Ich bin auch nicht von heute auf morgen hingegangen, habe auf alles verzichtet, für alles eine Alternative gefunden. Man muss darin irgendwie reifen, und alles, was man weglässt oder versucht besser zu machen, finde ich einen riesengroßen Fortschritt und eine unfassbar tolle Weiterentwicklung. Und deswegen finde ich auch deine Art, wie du mit dem Thema umgehst, überhaupt nicht verwerflich, weil klar schränkt es einen ein, und man muss natürlich trotzdem Spaß am Leben haben und nicht durch so eine Lebensumstellung jetzt in eine Depression verfallen und sich nur noch über alles ärgern, denn dann kann das Ganze auch nicht mehr von Dauer sein. Also ja, also meine Aussage dazu, nur weil man versucht, auf Dinge zu achten und Dinge gut zu machen und bewusst zu leben, heißt es nicht, dass man perfekt in allem sein muss. Vor allem, weil man natürlich auch bedenken muss, in welcher Gesellschaft wir hier leben, ne? Welche Möglichkeiten wir generell erstmal von der Gesellschaft haben. Natürlich haben wir vegane Käsealternativen, aber was ist da drin? Wie werden die hergestellt? Und all solche Dinge.
Und die Frage ist, schmecken die? Ne?
Genau, schmecken die?
Ich denke, ja, das ist so okay, aber ich esse ungern Essen, was so okay ist, weil für mich ist Essen einfach Genuss. Und ich würde übrigens, wenn Fleisch nicht von Tieren wäre, sondern es liegt halt einfach das Schnitzel da, egal wie das zustande gekommen wäre, ne, da würde ich da heute sofort wieder reinbeißen, weil ich bin so aufgewachsen und den Geschmack von, sagen wir mal, von irgendeinem, so ich sag jetzt mal ganz platt, Schweine-Nackensteak oder wie die Dinger heißen, auf dem Grill, da knusprig gebraten, würde ich sofort wieder reinbeißen, wenn die Hintergrundinformation nicht wäre. Ne? Also von daher kann ich es verstehen, dass es vielen Leuten extrem schwerfällt und die dann auch aggressiv werden, wenn man überhaupt das Thema anschneidet, ohne irgendjemand zu irgendwas überreden zu wollen. Und deswegen ist es umgekehrt halt cool, dass es Alternativprodukte gibt, wo man sagt, hey, aber das schmeckt genauso, zumindest wie ich es erinnere. Das, der Geschmack verändert sich ja auch im Laufe der Jahre.
Ja, dann, ne?
Wenn ich sage, guck mal, zum Beispiel, es gibt so Lachs, ich weiß gar nicht mehr, wie die Firmen heißen, wir auch selber machen, Lachsersatz aus Karotten und so weiter. Aber,
ja, so Karottenlachs, ne? Super lecker.
Aber dieser, den man auch fertig kaufen kann, der ist ja noch in der Konsistenz und im Geruch und im Geschmack noch viel näher am Original dran. Und wir hatten das mal, ich glaube, es ist ein paar Monate her, da war mein Bruder zu Besuch und wir haben das zum Frühstück serviert, ne? Und sage ich, guck mal hier, der schmeckt doch wirklich genau original. Und mein Bruder beißt rein und sagt, nö.
Ja, ja, das kenne ich, die Reaktion.
Das ist doch so dicht dran, aber gut, dass ich das letzte Mal Lachs gegessen habe, das ist jetzt auch, weiß ich nicht, 6-7 Jahre her. Das hat sich vielleicht schon verflüchtigt, aber dann ist ja auch okay.
Ja, wie du sagst, ich glaube, der Geschmack ändert sich.
Ja.
Und um auf das Thema nochmal einzugehen, was du gerade angeschnitten hast, warum Leute da mit Abwehr vielleicht drauf reagieren. Ich glaube oder ich beobachte das sehr viel auch an Menschen in meinem engen Umkreis, dass die Leute an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben stehen und sich eigentlich dagegen wehren, die Wahrheit wissen zu wollen. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ein Mensch in meinem Umkreis ist zum Beispiel so drauf, dass wenn ich sagen würde, also was nehme ich jetzt für ein Beispiel? Ich nehme ein echtes Beispiel, was wirklich passiert ist. Wir waren am Essen und der halbe Tisch hat Fleisch gegessen. Und dann habe ich zu einem dieser Personen gesagt, boah, ich könnte das, glaube ich, nicht mehr essen, weil ich da einfach nur noch das tote Tier sehe. Also ungefähr so war es.
Ja, ja.
Und dann hat diese Person das nicht mehr gegessen. Sie hat gesagt, boah, wieso sagst du sowas? Jetzt will ich das nicht mehr essen. Und ich finde das schon wirklich sehr erstaunlich, solche Reaktionen zu sehen, weil eigentlich ist den Leuten das ja bewusst, aber die meisten Menschen, die sagen, ich will gerade nichts in meinem Leben ändern, die verschließen ja aktiv die Augen davor. Und dann ist, glaube ich, Abwehr die beste Verteidigung, ne?
Ja, also dann ist halt regelrecht Aggressivität zu spüren. Und auch da, also ich würde mal sagen, die meisten. Es gibt natürlich auch Leute, die so ein bisschen sehr dogmatisch unterwegs sind und andere sozusagen bekehren wollen.
Ja.
Aber also Information und Bekehren ist ja ein kleiner Unterschied, ne? Finde ich zumindest. Und wenn man das Thema hat, klar, also dann legen wir das auf den Tisch, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei mir spielt dann schon auch eine Rolle der Klimaaspekt. Also wir laufen hier gerade durch einen schönen alten Wald.
Ja.
Und in der Zeit, wo wir hier durchlaufen, werden halt in Brasilien große Waldflächen gerodet für Fleisch. Ne?
Ja.
Weil ich glaube, es sind 82% oder so der globalen Landwirtschaftsfläche ist eben für Tierproduktion.
Ja.
Und wenn wir gucken, was wir aktuell für Probleme haben, dann sollte man das zumindest mal benennen. Ne? Und zwar in aller Deutlichkeit. Das wird meines Erachtens zu wenig gemacht. Also genauso deutlich eben wie Kohle, Öl, Gas und die anderen Sachen. Ne? Und ich glaube einfach, das ist so ein empfindsames Thema. Ich vergleiche das ganz gern mit Diskussionen um Schusswaffen in den USA.
Ja.
Ich weiß aber bis heute nicht, warum. Das scheint eine rote Linie zu sein, dass man das einfach nur bespricht. Also ich gehe ja auch ganz offen damit um, dass ich sage, also ab und zu ein Käsebrötchen mache ich.
Ja.
So, ne? Ich weiß, das ist in der Gesamtbilanz, wenn man so denkt wie ich, auch nicht konsequent, aber das ist so meine Schwäche.
Ja.
Ja, da kann man doch offen mit umgehen.
Also völlig, finde ich auch. Ich finde eh immer, ehrlich und direkt miteinander reden ist das Beste. Ich kann es gar nicht ab, mit Leuten zu tun zu haben, die nicht ehrlich zu mir sind. Es ist egal, was man für ein Gespräch am Ende hat. Man geht doch immer mit einem Mehrwert am Ende daraus, ne?
Ja.
Und ja, ich glaube, das, was ich einfach so erlebt habe die letzten Jahre, ist, dass der wenigste Teil der Menschen, die ich persönlich kenne, die Fleisch essen, auch ein Tier töten würden. Und viele von denen sehr tierlieb sind, Haustiere haben und all sowas. Und es tut, glaube ich, einfach weh, mit diesem krassen Thema konfrontiert zu werden, mit dem man sich selbstbewusst nicht konfrontiert. Und deswegen ist das eine ganz krasse Abwehrhaltung, die da in den Menschen, glaube ich, einfach entsteht, weil sie wollen es wirklich nicht sehen und wissen, weil wenn sie sich mehr damit beschäftigen würden, dann glaube ich, müssten sehr viele Leute ihren Lebensstil anpassen, um mit einem guten Gewissen weiterzuleben. Und das sind viele Leute einfach nicht gewillt zu tun.
Ja, und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen und auf die Pflanzen kommen. Wir haben eine krasse Trennung zwischen Tier und Pflanze, ja. Und die Biologie ist ja gerade dabei, diese Grenzen einzureißen. Also nicht die Grenzen in der biologischen Kategorisierung, aber in Bezug auf die Fähigkeiten, ne? Und das ist ja letztendlich das, was ich auch mache, Empathie für Bäume zu verbreiten, genauso wie wir das für Elefanten oder Wale empfinden. Weil die Bäume tatsächlich sich in Bezug auf ihre Lebensführung gar nicht so groß unterscheiden. Also natürlich schwimmen sie nicht im Meer oder ziehen durch die Savanne, aber mit Familienverbänden und Kommunikation und wahrscheinlich sogar einem Bewusstsein, wie Forschung mittlerweile sehr gut indirekt nachweisen kann.
Wie du ja in deinem neuen Buch sehr, sehr schön beschreibst. Ne? Ich habe es leider noch nicht lesen können.
Ja, aber es ist, da kommen wir ja zu dem Dilemma. Trotzdem bin ich jemand, der sagt, Holz ist auch ein cooler Werkstoff.
Ja.
Ne, und ich bin nur dagegen, den verschwenderisch einzusetzen, zum Beispiel indem man einfach, wie das in Deutschland passiert, den größten Teil direkt in den Ofen schiebt.
Ja.
Ne, also das eine schließt das andere ja nicht aus. Es geht ja erstmal grundsätzlich um einen achtsamen Umgang.
Ja, ne? Ja, das finde ich auch.
Also hast du irgendeine Beziehung zu Holz?
Also ja, zu Bäumen, ja. Hab ich so. Wirklich.
Ja?
Mein Opa, der war wirklich ganz verrückt, was Holz anging. Also den hättest du, glaube ich, einfach jedes Jahr zum Geburtstag eine Scheibe Holz schenken können. Der hätte sich so unglaublich gefreut. Ich weiß leider nicht genau, woher es bei ihm kam. Der war handwerklich sehr, sehr begabt und hat so einen Spaß daran. Also hat sehr, sehr, sehr viele Jahre tatsächlich sein Haus auch mit Holz geheizt.
Ja.
Und hat jedes Stück Holz selbst gefällt, selbst klein gemacht, selbst gelagert, selbst getrocknet. Und mein Opa hat mir früher immer eine Kiste Holz zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt.
Also eine Kiste mit Holz drin oder eine
ja,
Kiste aus Holz?
Also eine Kiste aus Holz mit Holz drin.
Aha.
Weil für ihn war das so was Besonderes. Der hat so viel Arbeit und Liebe da reingesteckt, dieses Holz so zu fertigen, dass das für ihn das schönste Geschenk war, was er mir machen konnte. Und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dieses Holz zu bekommen und das mit Gedanken an ihn dann im Kamin zu verbrennen und einen wunderschönen Abend zu haben.
Und das ist ja auch cool. Also Holz, also übrigens auch das, wir haben, also meine Frau und ich, früher selber geschlachtet, also Ziegen, Kaninchen, und haben, ich weiß, das hört sich jetzt für viele brutal an, was es auch ist, ja, gar nicht drum rumreden, aber wir haben halt gedacht, okay, wenn wir Fleisch essen, das war für uns völlig normal, ist ja für viele Leute heute immer noch, und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir die Möglichkeit haben, und wir hatten die Möglichkeit, altes Forsthaus, großes Grundstück, Weideflächen und so weiter, dann machen wir das selber, dann überlassen wir das nicht anderen, dann haben die Tiere keinen Stress, was ja auch richtig ist. Aber es ist halt brutal. Und wir haben immer gesagt, wenn wir das nicht mehr selber können, also ne, von rein mental, dann hören wir auch auf, Fleisch zu kaufen.
Ja.
Ne, so, das war für uns so der und irgendwann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr, das ist so brutal, ich möchte es nicht mehr.
Das finde ich übrigens eine gigantische Einstellung und einen unfassbar krassen Wandel.
Ja, aber das ist trotzdem, es hört sich brutal an, das ist es auch. Also es ist wirklich. Ja, also das will ich gar nicht mehr im Detail beschreiben. Und beim Holz ist es übrigens genauso wie bei deinem Opa. Also wir haben, boah, wie lange haben wir mit Holz geheizt? Ich würde mal sagen, so 23, 24 Jahre lang.
Ja.
Fast ausschließlich mit Holz oder ausschließlich sogar mit Holz geheizt. Und ich kann das Gefühl nachvollziehen. Man spaltet das, also auch alles selber gemacht, ne? Klein gehackt und gestapelt. Ja. Und
das hat mein Opa mir, ne, übrigens auch alles beigebracht.
Ah, du kannst das auch. Oh.
Ja, natürlich.
Aber ja, das müssen wir dann direkt mal irgendwann, aber wir haben jetzt hier leider nichts mehr. Oder zum Glück, wie auch immer.
Ja, das machen wir dann das nächste Mal, ein bisschen, genau, Holzhacken.
Ne, weil Holzhacken ist ja eine Kunst für sich, ne? Ja. Die Axt richtig führen. Ja, und man hat, spart sich das Fitnessstudio,
ja,
ne, und so weiter. Also ich fand das richtig cool. Und damals habe ich halt gedacht, wow, und ich tue noch was für die Umwelt.
Ja.
Ne? Weil es ist ja CO2-neutral und irgendwann dann, nee, doch nicht. Das ist leider ein gigantisches Märchen. Also ich kann das alles gut verstehen. Ne? Also auch Menschen, die sagen, nee, das will ich mir aber nicht nehmen lassen. Und man sagt, ja, dann lass es dir doch auch nicht nehmen. Es geht nur darum, dass so etwas zum Beispiel politisch nicht noch gefördert wird über Steuererleichterungen oder irgend so ein Kram. Ne? Also von daher, ich kann das gut nachvollziehen. kommt übrigens das nächste Argument, wenn man Pflanzen isst und denen Gefühle zugesteht, was Forschung ja macht.
Ja.
Wie kann man das denn, wenn man Veganerin ist?
Ja, finde ich auch krass. Und das ist übrigens eine Frage, die ich heute mitgebracht habe.
Ah, cool.
Wie, also erstmal interessiert es mich wahnsinnig, wenn ich zum Beispiel schon einen Salat im Supermarkt kaufe und den durchschneide, ob der Salat das noch spüren kann, ob der quasi noch richtig lebt.
Ja.
Das wäre meine erste Frage. Vielleicht starten wir damit mal.
Okay, da starten wir direkt mal damit. Dazu gibt es eine ganz aktuelle Untersuchung von einem frisch gebackenen Doktor der Universität Bonn. Und das wird jetzt auch irgendwann veröffentlicht. Die haben nämlich mal untersucht, wo findet die Reizverarbeitung statt. Das wäre genau die Frage.
Ja,
ne?
Genau.
Also dass Pflanzen so etwas wie ein Schmerzempfinden haben, das gibt es schon durch entsprechende Untersuchungen. Die haben auch schmerzunterdrückende Substanzen und so weiter. Alles schon gut erforscht. Aber die Frage ist, der Salatkopf im Supermarkt, ne? Was macht der? Der Punkt ist, das Pflanzenhirn sitzt in den Wurzelspitzen.
Ja.
Das ist so wie bei uns der Kopf. Also man sagt ja Kopfsalat, aber nur, weil der halt wahrscheinlich so wie ein Kopf aussieht. In Wirklichkeit sind das die Ernährungsorgane, die man da abschneidet auf dem Feld. Mhm. Der eigentliche Salat sitzt im Boden.
Ja.
Mit einem riesigen Wurzelsystem. Also nur mal als Vergleich, eine einzelne Roggenpflanze, von der kenne ich die Daten, hat bis zu 11 Kilometer Wurzeln.
Wow.
Ne? Also mit Wurzelhärchen und allem drum und dran. Und also sitzt unten drin. Und ich schneide ihm jetzt sein Ernährungsorgan ab, worauf er natürlich dann stirbt im Boden. Und das heißt, um deine Frage zu beantworten, im Supermarkt, das oberirdische abgeschnittene Ernährungsorgan, da findet keine Reizweiterleitung mehr statt. Das heißt, also das spürt nichts, weil das, was spüren kann, ist ja das Pflanzenhirn und das sitzt irgendwo beim Bauern auf dem Feld.
Okay. Also erstmal vielen Dank. dann gibt es, also für mich gibt es irgendwie Unterschiede bei den Pflanzen, auch vielleicht ist es auch völliger Quatsch, aber ich äußere einfach mal meine Gedanken.
Ja, ja.
Es gibt ja Pflanzen, die, da kann ich die Frucht ernten oder zum Beispiel auch, also das interessiert mich jetzt gerade, wir haben Frühlingszwiebeln eingepflanzt und die wachsen immer nach und wenn ich die abschneide, wachsen die wieder nach.
Also was schneidest du denn ab? Also den
das
Lauch
Grün
quasi.
Oben.
Ja, ja, genau.
Genau. Und damit fühle ich mich aktuell zum Beispiel wohler, als eine Pflanze zu essen, die komplett weg dann ist, die tot ist.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, dass ich mich eine Zeit lang sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, weil ich nämlich dann gedanklich so weit gegangen bin, dass ich gesagt habe, okay, jetzt achte ich auf die Tiere, aber was ist eigentlich mit den Pflanzen? Und das ist natürlich noch keine Erkenntnis oder kein Weg, den ich aktiv irgendwie verfolge. Finde ich wirklich auch wahnsinnig schwer. Da fehlt mir auch einfach nur das ganze Grundwissen, ob man sowas überhaupt könnte. Könnte man sich so ernähren, dass man pflanzlich lebt, ohne die Pflanzen zu töten? Also auf was müsste ich dann verzichten oder welche Pflanzen würden dann überhaupt nur noch übrig bleiben?
Ja, wird schwierig. Also wir gehen vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es unser gutes Recht ist, Pflanzen zu essen, weil wir halt Tiere sind. Und das ist der klassische Unterschied. Tiere müssen fremde organische Substanz essen. Aber deine Frage war ja, muss direkt dann die ganze Pflanze dran glauben, ne?
Ja.
Wenn du zum Beispiel bei deinen Frühlingszwiebeln den Lauch abschneidest, dann, also bei Frühlingszwiebeln kenne ich jetzt keine Untersuchung, aber bei anderen Pflanzen, die Pflanze spürt das. Möglicherweise empfindet sie auch Schmerz. Es setzt eine Stress- und Abwehrkommunikation ein, um zum Beispiel andere Frühlingszwiebeln zu warnen. Ne?
Ja.
Und, also da passiert was, ne? Weil ihr ja lebendige Organe abgeschnitten werden.
Ja.
Und nach allem, was wir heute wissen, unterscheidet sich das möglicherweise gar nicht so sehr von Tieren, denen Organe entfernt werden. Da gibt es aber eine Bewegung, die ist ja schon uralt, Frutarier. Ne? Die sagen, okay, wir nehmen nur das, was Pflanzen freiwillig geben.
Ja.
Jetzt, also es gab zum Beispiel in den 20er Jahren, glaube ich, 1920er Jahren, eine Bewegung, die haben nur Kokosnüsse gegessen. Hat aber, glaube ich, nicht sehr lange gehalten, weil man überlebt das nicht sehr lange.
Ja, ja, okay, das ist natürlich
das ist sehr,
sehr
einseitig.
Extrem.
Aber gab es wirklich mal. Also, also meine Urgroßmutter zum Beispiel war auch schon Vegetarierin. Ne? Also das ist jetzt ja alles nichts Neues. Aber das ist so der Ansatz, dass man sagt, okay, die Früchte, die will der Baum ja loswerden, die könnte man ja schon mal nehmen. Stimmt, dann wäre höchstens noch die Frage, was man mit den Embryos macht, weil die Samen da drin sind ja nichts anderes als Embryos. Ne? Die wollen ja eigentlich irgendwo hin.
Wow.
Ne? Auf der anderen Seite sind Pflanzen so verschwenderisch mit Nachwuchs, Also eine ausgewachsene Buche zum Beispiel produziert in ihrem Leben 1,8 Millionen Bucheckern.
Wow.
Weil statistisch gesehen nur eine einzige zu einem Baum wird.
Boah, krass.
Ne? Also Pflanzen leben halt irre gefährlich. Also das ist bei denen drin. Die produzieren einen riesigen Überschuss, weil sie halt grundsätzlich von Tieren gefressen werden.
Ja, das finde ich aber irgendwie einen sehr schönen Gedanken, dass ich mit diesem Wissen jetzt nach Hause gehe. Ja, also ich glaube, wenn man einmal gedanklich in diesen Kreislauf reinkommt, dann gibt es so viele Ecken, an die man anstößt und so viele Dinge, mit denen man sich dann beschäftigt am Ende, bis man dann zu dieser Frage vielleicht irgendwann kommt. Ne?
Ja, also sagen wir, das ist natürlich gerade der ich da drüber rede, das gibt es Untersuchungen, Erbsen kann man trainieren wie Hunde mit einem Pavlovschen Reflex und so weiter und so fort. Also gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, wo man sagt, wow, was können die alles? Und dann esse ich zum Beispiel Erbsensuppe. Ne?
Ja.
Was dann als Widerspruch daherkommt. Nee, also wenn man zum Beispiel weniger tierische Produkte konsumiert, dann konsumiert man automatisch auch weniger Pflanzen, weil ja indirekt Tiere über die Tiere viel, viel mehr Pflanzen verbraucht werden, noch viel mehr Fläche. Mhm. Also wenn man Pflanzen schützen möchte, muss man sie essen.
Ja.
Und nochmal, es ist ja immer die Frage, wo ist die Grenze? Und wir haben auch Lebensrechte. Ne, man würde jetzt ja auch nicht sagen, wir schießen jetzt alle, ich sag mal, Bisons ab, weil die Pflanzen fressen und wir wollen die Pflanzen schützen.
Ja.
Dann würden wir sagen, ja, aber der Bison hat doch sein Lebensrecht in der Prärie. Ja, und wir Menschen halt auch. Es ist halt die Frage, wie geht man mit denen um, bevor man sie nutzt? Das finde ich zum Beispiel eine Frage. Müssen die in einer Massenhaltung mit schwerstem Chemieeinsatz aufwachsen? Oder geht es nicht auch ein bisschen natürlicher, da zumindest, wo man es machen kann? Und die Frage ist halt, muss es immer so viel sein? Da geht es jetzt eher in Richtung Holzverbrauch und solchen Sachen.
Ja, ich finde das Thema auch einfach schön zu sagen, das Ganze bewusst zu nutzen, zu verzehren. Also eine Sache, die ich mir wirklich angeeignet habe, leider noch zu selten wirklich mache, aber ist wirklich der Gedanke, dass die Pflanzen, die ich esse, zu mir werden. Die sind bereit, zu mir zu werden.
Ja.
Und alles, was ich in meinen Körper aufnehme, wird zu mir. Und vor diesem Teller zu sitzen mit dieser Dankbarkeit und dieses Essen wirklich achtsam zu mir zu nehmen, macht so einen großen Unterschied in meinen Gefühlen sowie auch in diesem Sättigungsprozess, finde ich. Also es ist so anders, wirklich. Macht mal den Vergleich, wenn man gestresst irgendwo was isst oder wenn man sich ganz achtsam Essen zubereitet, dankbar dort vor diesem Teller sitzt, sich Zeit nimmt, das zu essen, auf die Geschmäcker im Mund achtet. Das ist so ein schöner Prozess.
Also ich finde, das sind tolle Gedanken. Ich habe mich mal mit einem italienischen Philosophen drüber unterhalten, Emanuele Coccia. Der lehrt, glaube ich, in Paris. Und der hat auch solche Gedanken geäußert. Ich kriege es aber leider nicht mehr zusammen. Ich bin nicht besonders gut in Philosophie.
Ja.
Aber genauso in der Richtung, das wird zu uns.
Ja.
Das ist eine Umwandlung. Und das ganze Leben ist letztendlich eine Verwandlung, Transformation. Und alles hängt eben mit allem zusammen. Und hat das in ähnlicher Art und Weise geäußert. Finde ich einen wunderschönen Gedanken. Und ich glaube auch, wir sind ja ein eigenes Ökosystem. Die Darmbakterien da unten drin, die sind auch dankbar, wenn sie gut gefüttert werden, weil, wie man weiß, produzieren die auch Hormone. Ich bin hier so ein bisschen außer Atem, weil wir gerade berghoch gehen und ich gleichzeitig rede. Die produzieren auch Hormone und wenn die sich nicht wohlfühlen, dann ändert sich unsere Stimmung. Ne? Also man weiß gar nicht genau, warum die da genau was machen, aber ich glaube, wenn die gut versorgt werden, dann ist da unten auch Ruhe.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich finde es wirklich immer wieder erstaunlich zu sehen, was alles zusammenhängt und worauf man in seinem Leben alles achten kann. Und das finde ich irgendwie so eine wirklich wunderschöne Reise, durch die man hier gehen kann. Für mich ist irgendwie so schön im Leben einfach dieses Leben zu erleben wirklich. Ne? Das ist für mich eine Reise, die wir hier durchleben, zu gucken, was für Möglichkeiten gibt, worin kann man sich weiterentwickeln. Wie kann man leben auf unterschiedlichste Arten und Weisen? Und ich finde es einfach schön, dass man immer wieder Punkte finden wird, wo man sagt, boah, das wusste ich noch nicht, da kann ich noch mehr drüber erfahren und hier nochmal eine Gewohnheit ändern. Ja.
Ja, und zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Wir laufen hier durch den Regen. In vielen Regentropfen sitzen Bakterien drin. Also einzelne Bakterien, die Bäume vorher haben aufsteigen lassen und an denen sich Wassermoleküle geballt haben und dann als Regentropfen wieder zurückfallen. Also Bakterien helfen Bäumen, den Regen einzufangen.
Wow.
Und deswegen laufen wir durch. Also hier rieseln gerade Millionen und Milliarden Bakterien zurück, um hier einen Kreislauf zu vollenden. Also das Kleine und das Große, das hängt alles total zusammen. Bianca, ganz herzlichen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für diesen, ja, man kann sagen, schlechtes Wetter. Ich finde es eigentlich ganz gutes
Wetter.
Ich finde
es schön. Das macht, irgendwie ja. Ist es so magisch, hier durch den Regen im Wald spazieren zu gehen.
Finde ich auch total cool. Ich würde auch für unsere Wälder lieber die Bezeichnung Regenwald sehen. Weil der tropische Regenwald heißt ja nur deswegen so, weil man das Phänomen da zuerst gesehen hat. Mittlerweile wissen wir, dass alle Wälder eigentlich Regenwälder sind. Und dann wird die Bedeutung auch viel klarer, wie wichtig das auch für unsere Versorgung ist. Aber ich komme schon wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Das wäre, glaube ich, schon wieder die nächste Podcast-Folge. Also vielen Dank, Bianca.
Sehr, sehr gern. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass du mich hier haben wolltest.
Ja, sehr gerne.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.